Ja, schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch zu der Bibelstunde. Schön, dass ihr gekommen seid. Auch heute Abend in der dritten Folge durch den Philemon-Brief. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber im Deutschen gibt es gewisse Sprichworte, die wir gerne dazu verwenden, um auszudrücken, Menschen verändern sich nicht wirklich. Und um das zum Ausdruck zu bringen, sagen wir, einmal Dieb, immer Dieb oder so. Einmal Lügner, immer Lügner. Und damit wollen wir ausdrücken, wenn jemand gestohlen oder gelogen hat, würde er es immer wieder tun. Er wird sich in dieser Sache nie verändern. Oder wir sagen, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und damit meinen wir, wenn wir früh nicht lernen, das zu tun, was notwendig ist und uns das nicht antrainieren, dann werden wir das auch im Erwachsenenalter nicht schaffen. Man bleibt, wie man ist. Sogar die Psychologie kommt zum gleichen Ergebnis. Sie sagen nämlich, ein Mensch kann sein Verhalten zwar ändern und er kann seine Gewohnheiten ändern, aber seine Persönlichkeit bleibt stabil, sagen sie. Sie ist relativ stabil aufgebaut. Und was sie damit meinen ist, der Mensch verändert sich nicht wirklich in seiner Persönlichkeit nach der Beobachtung der Psychologie. Unsere Eigenschaften, wie wir sind, das bleibt irgendwie. Und vielleicht denkst du gerade an diese eine Person und sagst, ja, auf die trifft es wirklich zu. Die wird sich wirklich nie ändern. Die ist immer gleich. Hab keine Hoffnung für die Person. Da müsste vielleicht schon ein Wunder passieren, dass diese eine Person sich wirklich ändern könnte. Und vielleicht denkst du auch an dich selbst und sagst, ja, diese eine Sache in meinem Leben, die werde ich irgendwie nie ändern können. Ich habe es so oft versucht, bin immer gescheitert. Diese eine Gewohnheit, ich schaffe es einfach nicht, mir sie abzugewöhnen. Dieses eine sündige Verlangen, das kommt immer wieder und immer wieder und ich bekomme es einfach nicht hin, das zu besiegen oder das zu ändern. Heute wollen wir uns aber eine Grundwahrheit ansehen, anhand von Onesimus, die uns vom Gegenteil überzeugen soll und ein ganz anderes Gefühl vermitteln soll. Deshalb heute Onesimus durch die Gnade verändert. Die Geschichte von Onesimus soll uns zeigen, dass Gottes Gnade alle Mittel hat, unser Leben zu verändern. Eine Veränderung, die weit über unsere Gewohnheiten hinausgeht. Eine Veränderung, die weit über unser Verhalten hinausgeht. Denn die Gnade, sie ändert unsere Identität, ändert unsere Persönlichkeit und kann alle Dinge neu machen. Und in Vers 11 im Philemonbrief, da macht Paulus ein gewisses Wortspiel über Onesimus und er sagt in Vers 11, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Was Paulus damit ausdrücken will, ist, den Onesimus, den du noch kennst von früher, der war nicht brauchbar, der war nutzlos, mit dem konnten wir nichts anfangen. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist er Jesus begegnet und jetzt ist er in Jesus nützlich gemacht. Für dich und für mich. Und das Wortspiel entsteht vor allem darin, dass der Name Onesimus bedeutet der Nützliche. Und Paulus baut also ein kleines Wortspiel auf und sagt, derjenige, der alles andere war als das, wie sein Name heißt, der unnütz war, der ist jetzt zu dem geworden, was er sein sollte, der Nützliche. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir wollen uns im ersten Punkt anschauen, unnütz durch Sünde, dann nützlich durch Christus und nützlich für andere. Und auch wenn der Text uns gar nicht so viel Einblick gibt in Onesimus sein früheres Leben, also in seine Zeit, bevor er sich bekehrt hat, können wir trotzdem genug davon wissen. Er war ein Sklave gewesen, das haben wir letztes Mal schon betont. Und wir können das vielleicht heute nicht mehr so gut nachvollziehen, weil wir das aus unserer Gesellschaft und unserer Kultur nicht mehr so kennen. Wir kennen das eher aus Geschichtsbüchern oder aus anderen Teilen der Welt, wo wir nicht sind. Aber ein Sklave, es gab ganz viele Möglichkeiten, wie man zu einem Sklaven werden kann. Einige Möglichkeiten finden wir auch davon in der Bibel. Eine Möglichkeit war Kriegsgefangene, Menschen, die in einem Krieg gefangen genommen wurden und verschleppt wurden. Oft auch Frauen und Kinder wurden dann zu Sklaven von demjenigen, der den Krieg eben gewonnen hat. Menschenhandel, Piraterie und so, das war weit verbreitet. Menschen wurden geraubt und weiterverkauft. wenn Sklaven Kinder bekommen haben, wenn eine Sklavin ein Kind bekommen hat, war dieses Kind automatisch auch ein Sklave geworden. Oft haben Menschen auch, wenn sie nicht für ihr eigenes Kind sorgen konnten, Säuglinge ausgesetzt und diese ungewollten Kinder wurden dann gefunden und man hat sie meistens weiterverkauft, um sich an diesen Kindern eben zu bereichern. Auch so wurden sie zu Sklaven oder eben, wenn man eine größere Straftat begangen hat, dann war das auch eine Möglichkeit, dass man als Strafe oder als Verurteilung eben ein Sklave wurde. Und wir wissen nicht wirklich, auf welche Art und Weise Onesimus ein Sklave geworden ist, aber mit ziemlich großer Sicherheit wird es einer von diesen Wegen gewesen sein, die er gegangen ist oder gehen musste. Sklaven, sie verloren ihren Status als Person, das müssen wir uns vorstellen, und sie wurden zu einem Eigentum von Menschen erklärt. Das heißt, sie hatten keine Rechte vor dem Staat. Man konnte sie kaufen, man konnte sie verkaufen. Und vor dem Staat hatten sie keine rechtliche Selbstständigkeit. Sie wurden nicht mal als Person gesehen. Sie durften keine Ehe schließen. Und wenn sie Kinder bekommen haben, dann gehörten diese Kinder nicht ihnen, sondern sie mussten sie an den Besitzer abgeben. Die Lebensunterschiede von diesen Sklaven waren völlig unterschiedlich. Manche Herren, die waren ganz gut, haben ihre Sklaven gut behandelt, haben ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Sie haben Kleidung bekommen, sie haben Schlaf bekommen, sie haben Essen bekommen, all die Möglichkeiten, um dort ein recht angenehmes Leben führen zu können. Aber es gab auch ungerechte Herren und diese haben ihre Sklaven schlecht behandelt. Unter menschenunwürdigen Voraussetzungen mussten sie arbeiten. Und wir können uns vorstellen, wenn Philemon ein gläubiger Christ war, können wir davon ausgehen, dass er seine Sklaven gut behandelt hat. Das ist auch das, was in den Briefen immer wieder neu auftaucht, dass auch die Herren dazu angehalten werden, ihre Sklaven gut anzustellen oder gut mit ihnen umzugehen. Naja, wenn wir von Sklaven hören, ich weiß nicht, wie das für euch ist, denken wir meistens an irgendwelche Feldarbeiter, die von morgens bis abends auf dem Feld sind und dort schlecht behandelt werden oder irgendwelche Hausdiener, die unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen, die sich nie ausruhen dürfen, die immer geschlagen werden. Aber eigentlich gab es unter Sklaven völlig unterschiedliche Bereiche. Manche Sklaven waren Köche und das war ihr Job, jeden Tag zu kochen. Andere Sklaven waren sogar Ärzte. Auch das gab es immer wieder. Sie gehörten ihrem eigenen Herrn, um dort als Arzt tätig zu sein. Es gab Verwalter, es gab Lehrer, es gab Handwerker, es gab alle möglichen Sklaven in all den möglichen Bereichen. Das heißt, nicht jeder Sklave hatte automatisch eine untere Stellung, sondern es gab immer wieder auch Sklaven, die eine höhere Stellung genießen konnten und einiges an Mitspracherecht im Haus des Herrn auch eben mit zugesprochen bekommen haben. Und wir wissen nicht, was für ein Sklave Onesimus war. Wir wissen, dass es unterschiedliche Positionen gab. Wir wissen aber, dass er sich Mittel beschaffen konnte, um von Kolossee nach Rom reisen zu können und dass er genug Freiraum gehabt haben muss, diese Flucht auch für sich zu planen. Es wird also höchstwahrscheinlich ein Sklave gewesen sein, der sich relativ frei bewegen konnte. Und in seinem früheren Leben bei Philemon, da muss es wahrscheinlich so gewesen sein, dass Onesimus sich schwer getan hat. Wenn Paulus sagt, dass er nicht nützlich war. Vielleicht war Philemon unzufrieden mit ihm, weil er seinen Aufgaben nicht nachgekommen ist, wie es sollte, oder er wollte vielleicht die Realität, in der er dort lebte, als Sklave nicht akzeptieren und war kein Segen für seine Umgebung. Denn Sklaven, denen es gut ging, die haben nicht einfach so die Flucht ergriffen, sondern meistens hatten sie Probleme und wollten den Weg in die Freiheit suchen. Als Onesimus dann die Flucht ergreifen wollte, hat er auf jeden Fall Geld für diese Reise gebraucht. Und wenn wir Vers 18 einmal lesen, hier heißt es, wenn er dir aber Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, ich habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will es bezahlen, dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Diese Andeutung macht Paulus an Philemon und Paulus müsste nicht erwähnen, dass Onesimus Philemon gegenüber eine Schuld hatte, weil er weggelaufen ist, also eine finanzielle Schuld. Natürlich war ein entlaufener Sklave ein Minusgeschäft für einen Herrn wie Philemon Und er hat ihn an der Arbeit beraubt, die er für ihn hätte leisten müssen, um all das abzubezahlen, was er in ihn investiert hat. Ein Sklave war sozusagen eine Investition, die sich nach einer Zeit bezahlt machen sollte. Diese Schuld ist selbstverständlich. Ich gehe nicht davon aus, dass Paulus das meint, dass er die Schuld, die Onesimus hier hatte, irgendwie auszahlt. Aber da Paulus das hier nochmal explizit erwähnt, würde uns das darauf schließen lassen, dass Onesimus höchstwahrscheinlich Geld gestohlen hat, entweder um seine Flucht zu verwirklichen, sie zu finanzieren, oder dass er fliehen musste, weil er Geld gestohlen hat. Also eins von beiden wird höchstwahrscheinlich stattgefunden haben. Jedenfalls spricht Paulus hier von einer Schuld, die im Raum steht. Also es handelt sich um Geld, eine Schuld, die bezahlbar ist, die Paulus bezahlen könnte. Und Onesimus, er kommt irgendwo in seinem Leben, wir wissen nicht genau, was vorgefallen ist, aber er kommt an diesen Punkt, wo er sich dazu entschließt, aus der Realität seines Lebens fliehen zu wollen. Sein Lebensglück selbst in die Hand nehmen zu wollen. Und eigentlich flieht er gar nicht so sehr vor Philemon und auch nicht vor dem Sklavendienst. Denn das, was sein Leben so anstrengend macht und so schwer macht, ist am Ende die gleiche Last, die jeder von uns kennt. Es ist die Sündenlast. Das ist das, was für Onesimus so schwer ist. Er flieht vor der Verantwortung und flieht vor Gott selbst. Und an einem gewissen Punkt kommt all das, was in Onesimus bereits schlummert, zum Vorschein. Und er geht seinen eigenen Weg. Er sucht seine eigene, neue Identität, will sich aussuchen, wer er sein will. Er reist über viele Wochen nach Rom, vermutlich mit der Frage, ob das wirklich richtig ist, ob es dort wirklich besser sein wird, ob all das Gerede über die Sklaven in Rom, die dort neu anfangen können, stimmt, ob es ihm dort wirklich besser geht. Er sah vielleicht zurück und sah die ungerechte Behandlung, dass er überhaupt ein Sklave war, dass er nur als Besitz galt und nicht als Person. Aber wenn wir uns bewusst werden, was er hier getan hat, dann müssen wir sagen, diese Tat hat eine große Strafe verdient. Das, was Onesimus getan hat, von seinem Herrn zu fliehen, war ein schweres Vergehen. Wenn man ihn erwischt hätte und man ihn zurückgebracht hätte zu seinem Herrn, dann hätte eine harte Strafe auf ihn gewartet. Wenn es gut läuft, dann hätte man ihn vor der ganzen Belegschaft einmal ordentlich ausgepeitscht, sodass er einige Wochen in seinem eigenen Blut irgendwo liegen würde. Wenn es nicht so gut läuft, hätte man ihm ein Brandzeichen auf die Stirn gedrückt mit einem Buchstaben oder einem Symbol, das allen Menschen zeigen soll, dieser Mann ist schon einmal geflohen, ein Flüchtling. Man hätte ihm vielleicht Fußfesseln angelegt, man hätte seine Arbeitsstelle gewechselt, ihn zur Zwangsarbeit gezwungen und manchmal, wenn es ganz blöd läuft, dann kam die Hinrichtung, der Tod. Und ohne Frage, Onesimus ist Philemon gegenüber schuldig geworden. Aber Gott gegenüber hat er eine viel größere Schuld. Auch wenn wir gegen Menschen sündigen, und das ruft natürlich Verletzungen hervor und Schwierigkeiten und Konflikte, die Sünde richtet sich in erster Linie immer gegen Gott. Und so wie es für uns eines Tages gewesen ist, war es hier an diesem Punkt für Onesimus so, seine eigene Sündennot vor Gott war viel tiefer als alle Probleme, die er dort bei Philemon hatte. Alle Probleme, die er sich zugezogen hat auf dem Weg nach Rom. Onesimus erlebte ohne Gott. Er wollte sein Lebensglück selbst für sich in die Hand nehmen und sich Erfüllung beschaffen. Und damit wird Onesimus zu einem guten Bild für einen jeden Menschen, oder? Jeder Mensch sucht irgendwann mal nach der Freiheit seines Lebens. Will das Leben genießen, will Freiheit haben, will sich frei fühlen, das tun, worauf man Lust hat, das machen, was einen glücklich macht. Niemand will freiwillig leiden, niemand will freiwillig Probleme, jeder will ein leichtes Leben. Aber keiner sucht nach Gott. Das liegt nicht in unserer Natur. Kein Mensch sucht freiwillig nach Gott, niemand. Gott macht das so unmissverständlich klar im Psalm 14, Vers 2. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gott schaut vom Himmel auf die Erde und schaut sich alle Menschen an, die da sind. Und er sagt, kein einziger, niemand ist gut, niemand sucht mich, keiner, der nach mir fragt. Alle sind verdorben, alle abgewichen, alle tief in ihrer Sünde verwurzelt. Niemand, der aus sich heraus Gutes tun kann oder es vorzeigen kann. Und Onesimus ist ein gutes Beispiel dafür. Er sucht seinen eigenen Weg, aber er sucht nicht Gott. Und wenn wir ehrlich sind, dann müsste sich jeder Einzelne von uns irgendwo in Onesimus wiederentdecken. Entweder weil wir uns gerade genau in diesem gleichen Punkt wiederfinden oder weil wir zurückschauen in unser Leben und sagen, an diesem Punkt war ich auch. An diesem Punkt, an dem Onesimus steht, war ich auch. Wir alle sind verlorene Sünder, die aus der Realität fliehen wollen, in die wir gestellt sind. Unser eigenes Glück zu suchen, aber nicht Gott. Jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise vor Gott geflohen und hat einen Weg gesucht, sich selbst Freude zu beschaffen, selbst Glück zu haben, selbst ein schönes Leben zu haben. Aber Paulus, er verwendet auch im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 12, eine sehr passende Formulierung für die Sünder, die sehr gut auch wieder auf Onesimus hinweist. Und er sagt, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Andere Übersetzungen lesen hier, die NEÜ sagt, sie sind alle unbrauchbar geworden, unnütz. Schlachter sagt, sie alle taugen nichts. Mit ihnen ist nichts anzufangen. Sie sind alle untauglich für Gott geworden. Mit anderen Worten können wir sagen, das, was die Sünde aus uns macht, aus uns Menschen ist, sie macht uns unnütz für Gott. Wir sind für Gott nicht zu gebrauchen. Er kann keine Gemeinschaft mit uns haben. Er kann nicht mit uns zusammen sein. Er kann sich uns nicht nahen, weil die Sünde uns all das raubt, wozu Gott uns geschaffen hat. Zur Gemeinschaft mit ihm, zur Freude in ihm, zur Erfüllung mit ihm, in ihm. Die Sünde nimmt uns all das weg. Und so wie Onesimus der Nützliche heißt und sein sollte, war er der Unnützliche. So wie auch wir vor Gott wegen unserer Sünde nicht nützlich sind. Und so wie Onesimus vor seinem Herrn weggelaufen ist, so fliehen auch wir durch unsere Sünde vor Gott. Doch so endet die Geschichte von Onesimus nicht. So beginnt sie. Im zweiten Schritt sehen wir, durch Christus wird Onesimus nützlich. Denn mitten auf dieser Flucht trifft Onesimus auf Paulus, der in Rom im Gefängnis sitzt. Und Paulus, er hatte dort einige Freiheiten, sodass Menschen ihn besuchen konnten. Und durch gewisse Umstände, wie auch immer, wir wissen es nicht genau, trifft Onesimus dort auf Paulus. Und Paulus erzählt ihm dort von dem Evangelium, erzählt ihm von Jesus. Und Onesimus erkennt seine Schuld und er wird gläubig. Und Paulus beschreibt das, was Onesimus dort für ihn geworden ist. Und er schreibt an Philemon in Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz. Paulus, er beschreibt hier Onesimus als sein Kind im Glauben. Onesimus, er kam durch Paulus zum Glauben an Jesus und deshalb sieht er sich selbst als ein Vater im Glauben für diesen jüngeren Bruder. Und er geht weiter und sagt, ich schicke ihn dir jetzt zurück, aber an ihm hängt mein Herz. Ich habe mich voll und ganz in ihn investiert. Andere Übersetzungen sagen hier, das sind meine Eingeweide, das ist mein Innerstes. Das kommt aus mir heraus, er hängt an meiner inneren Person. Und er sagt also, ich schicke dir diesen Onesimus jetzt zurück. Und das ist so, als würde ich dir einen Teil von mir selbst schicken, denn ich hänge so sehr an ihm, mein Herz hängt an ihm. Der sagt dann in Vers 13, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Paulus hat Onesimus so sehr in sein Herz geschlossen und er hing an ihm und sagt, Philemon, du bist ja nicht hier, aber ich habe einen Ersatz. Onesimus ist hier an deiner Stelle, aber jetzt schicke ich ihn zurück zu dir. Warum hing Paulus so sehr an diesem Onesimus, wenn er doch eigentlich ein unsinniges Leben geführt hat? Paulus, er hatte eine besondere Liebe für diejenigen, die zu Jesus gehören. Und das, was Onesimus erlebt hatte, führte ihn letztendlich in ein völlig neues Leben. Egal, was wir vorher erlebt haben, egal, durch was wir vorher gegangen sind, sobald wir bei Jesus sind, bei ihm angenommen sind, bei ihm Vergebung haben, durch ihn neues, ewiges Leben schöpfen, ändert sich unser ganzes Leben. Nichts bleibt, wie es ist. Und Paulus, er investierte sich in ihn und er liebte ihn und er war ihm wichtig. Aber Onesimus hatte das so nicht geplant, hatte das so nicht gewollt. Er hat nicht Gott gesucht auf dieser Flucht. Er dachte sich nicht, ah, da ist doch dieser Paulus, zu dem reise ich jetzt und dann werde ich dem mal ein paar Fragen stellen. Nein, er hätte sich auch bei Philemon bekehren können. Er war auch ein gläubiger Christ. Auch dort hätte er sich Gott zuwenden können. Es gab dort eine Gemeinde vor Ort. Ein paar Kilometer weiter gab es weitere Gemeinden vor Ort. Er hätte auch dort Gott begegnen können. Wer hatte als Sklave schon diesen Vorzug, einen gläubigen Herrn zu haben? Ganz offensichtlich ging es Onesimus nicht darum. Ihm ging es nicht darum, Gott irgendwie zu finden. Nein, er floh, um möglichst weit wegzulaufen. Von all dem, was ihm schwerfiel, von all dem, was ihm so unter Druck setzte. Und in Wirklichkeit war es für Onesimus so, dass die notwendige Begegnung nicht die mit Paulus war, sondern die mit Jesus. Denn in Rom angekommen, findet er nicht sein eigenes Glück, findet er nicht seine eigene Zufriedenheit, nicht seine eigene Erfüllung. Alles, was er suchen wollte, findet er dort nicht. Aber er findet Jesus. Und Jesus findet ihn, genau dort, wo er ihn haben wollte. Wir können entweder innerlich oder äußerlich so weit weglaufen, wie wir wollen, vor unserer Sünde und vor Gott. Es macht keinen Unterschied. Wenn wir am letzten Punkt unserer Verzweiflung ankommen, ist Jesus bereits da und wartet auf uns. Wenn wir vor ihm weglaufen, weil wir meinen, selbst besser zu wissen, was gut für uns ist, dann ist Jesus bereits da und wartet auf uns, bis wir an diesem Punkt der Verzweiflung und der Schande ankommen. Wenn wir verzweifeln müssen in unseren Sorgen und in unserem Leiden und selbst wenn wir dann am allertiefsten, tiefen Punkt unseres Lebens angekommen sind, dann findet Jesus uns dort, wenn wir bereit sind, ihn zu sehen. Onesimus, er hat nichts dafür getan. Er hat nichts dafür getan, Gott zu gefallen. Er hat ein Leben ohne Gott gelebt, ist vor Gott weggelaufen, aber Gott hat ihn da gefunden und zu sich gezogen, wo er nicht mehr weiter wusste. Und wenn wir so durch die Bibel lesen, dann muss uns auffallen, dass Gott irgendwie eine Vorliebe dafür hat, sich fliehenden Menschen in den Weg zu stellen. Vielleicht denken wir an Jakob, der vor Esau flieht und dann dort in Bethel begegnet Gott ihm und redet mit ihm, mitten auf seiner Flucht. Vielleicht denken wir, wie Mose aus Ägypten flieht und sein neues Leben anfangen will, aber Gott begegnet ihm dort im brennenden Dornbusch und redet zu ihm. Wir denken an Jona, wie er vor Gott flieht und immer weiter sinkt, immer tiefer sinkt, in die entgegengesetzte Richtung läuft, dann in ein Schiff steigt, das genau in die entgegengesetzte Richtung geht und dann aus diesem Schiff hinausgeworfen wird, um von einem Fisch verschluckt zu werden und Gott wartet dort auf ihn. Stellt sich ihm dauerhaft in den Weg, je weiter er wegläuft, ist er da. Holt ihn zurück, richtet ihn aus. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn läuft der Sohn weg, will sein eigenes Glück suchen. Aber an einem Punkt kehrt er zurück und der Vater wartet auf ihn und freut sich, ihn in die Arme zu schließen. Und auch Paulus, als er noch ein Saulus war und die Gemeinde verfolgte und seine eigenen Wege ging, stellt Jesus sich ihm in den Weg und zwingt ihn auf die Knie. Manchmal, da müssen wir selbst erst an diesen Punkt kommen, wo wir in unserem eigenen persönlichen Leben scheitern und versagen, um empfänglich zu sein für die Gnade Gottes. Denn es gibt keinen Ort, an den wir fliehen könnten, wo die Gnade Gottes uns nicht erreichen kann. C.S. Lewis sagt es einmal so: Gott kann uns Glück und Frieden außerhalb seiner selbst nicht schenken, weil sie dort gar nicht zu finden ist. Gott kann uns auf diesem Weg, wo wir ohne ihn unterwegs sind, gar nicht segnen und uns nichts Gutes geben. Er kann uns dieses Glück und diese Freude und diesen Frieden, den wir uns irgendwie wünschen, nicht geben, weil es ohne ihn nicht geht. Das ist der Grund, warum Onesimus all das, was er gesucht hat, nicht gefunden hat. Er suchte nach seinem eigenen Glück, nach seinem eigenen Frieden ohne Gott. Aber diese Erfüllung gibt es nur in Gott selbst und diese Erfüllung hat Gott ihm geschenkt. Und genau das macht Onesimus zu dem, was er sein sollte. Durch die Unnützigkeit seiner eigenen Sünde und seiner eigenen Flucht war er nicht brauchbar. Er war verloren, aber als er Jesus begegnet, als Paulus ihm die Augen öffnet für das Evangelium und er erkennt, wer Jesus ist, da wurde er nützlich. Die Gegenwart Jesu in seinem Leben machte sein Leben wertvoll, machte sein Leben lebenswert. Jesus, er beendet die Flucht und die Verzweiflung von Onesimus und so wird der Nutzlose zum Nützlichen. Spurgeon, er sagt es einmal sehr gut: Jesus kam nicht, um böse Menschen gut zu machen, sondern tote Menschen lebendig. Und das war Onesimus sein Zustand. Er war zuerst tot in seinem Herzen, aber Jesus begegnete ihm und erweckte ihn zum Leben. Und das macht sein Leben besonders kostbar, wertvoll. Und wir können uns fragen, wie ist das bei uns? Ist Jesus der Grund unserer wahren Freude im Leben? Ist Jesus der Grund, warum wir sagen können, ich habe einen tiefen Frieden, eine tiefe Ruhe in meinem Herzen? Ist Jesus der Grund, dass wir in den tiefsten und schwersten Stunden unseres Lebens sagen können, mir geht's gut, ich habe Jesus, das ist alles, was ich brauche? Nichts anderes kann unser Leben nützlich vor Gott machen, wenn Jesus nicht in unser Leben hineinspricht. Wenn er nicht derjenige ist, um den es sich in unserem Leben dreht, bleibt unser Leben tot vor Gott. Und uns kann es passieren, dass wir das vergessen. Dass wir vergessen, was das Schönste für uns im Leben sein sollte. Onesimus, er hätte eine harte Strafe für seine Flucht verdient. Im besten Fall vielleicht ein Auspeitschen oder im schmerzhaften Fall auch ein Brandzeichen auf der Stirn, damit jeder für immer weiß, dass er geflohen ist. Und damit war er nicht nur irgendein Sklave, sondern einer der Untersten. Und das ist eigentlich genau das, was wir verdient haben. Was wir verdient haben aufgrund unserer Sünde: wir haben verdient, für immer gekennzeichnet und gebrandmarkt zu sein für unsere Schuld. Wir haben verdient, für immer bestraft zu sein wegen unserer Schuld. Aber Gott entscheidet sich nicht dafür. Als wir das erkannt haben und als wir umgekehrt sind zu ihm und als wir Jesus erkannt haben, wer er für uns sein kann, hat Gott sich nicht dafür entschieden, uns zu bestrafen. Nein, er hat sich dafür entschieden, seinen Sohn zu bestrafen und uns das Leben zu geben. Wir hätten im übertragenen Sinn dieses Brandmal verdient, das Auspeitschen verdient in alle Ewigkeit. Wir hätten es verdient, hingerichtet zu werden für unsere eigene Schuld, aber dafür hat Gott sich nicht entschieden. Er hat sich entschieden, all das seinem Sohn anzutun, anstatt uns. Wie schnell vergessen wir die Schönheit dieser Botschaft? Wie schnell rückt die Wirksamkeit dieser Botschaft in den Hintergrund? Vergessen, dass alles, was in unserem Leben schön ist und gut ist, nur so ist, weil Gott sich entschieden hat, in seiner Gnade in unser Leben hineinzusprechen. Was macht uns nützlich vor Gott? Was macht uns annehmbar vor Gott? Es ist nur die Tatsache, dass wir durch seinen Sohn Jesus Christus bei ihm angenommen sind. Das ist der einzige Grund: Jesus Christus. Durch die Gnade Gottes. Und so wurde Onesimus vom Unnützen zum Nützlichen vor Gott, aber auch nützlich für andere. In Philemon 11 heißt es, haben wir vorher schon erwähnt, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ein paar Verse später sagt er dann, denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest. Nicht länger als ein Sklaven, sondern mehr als ein Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, aber wie viel mehr für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Und eine Aussage, die Paulus über Onesimus im Kolosserbrief tätigt, Kolosser 4, Vers 9. Und Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist, sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Die Veränderung, die Onesimus erlebt hat, wird irgendwann sichtbar. Er ist nicht mehr unnütz, sondern nützlich. Und Gott hat ihn nicht nur gerettet und ihn von Neuem geboren, sondern er hat ihn auch befähigt, dass er für andere Menschen ein Segen sein kann. Erstens für Paulus. Letzte Woche haben wir gesehen, aus welchem Holz Philemon geschnitzt war und wie Gott Philemon geändert und geprägt hat durch seine Gnade, dass er zu einem Menschen geworden ist, der andere ermutigt, der andere ausrichtet, der andere belebt im Glauben. Und jetzt sagt Paulus, am liebsten würde ich Onesimus hier behalten, denn er ist wie ein Ersatz für dich. Er dient mir hier an deiner Stelle und es tut mir so gut. Er steht dir nichts nach, er ist sehr nützlich geworden für mich, ich brauche ihn, aber er ist noch viel nützlicher für dich und deshalb muss ich ihn jetzt zurücksenden. Er war nützlich geworden für Paulus und das hat auf jeden Fall auch nicht jeder geschafft. Aber er war auch nützlich für Philemon, denn Paulus ermutigt auch ihn und bittet ihn, Onesimus aufzunehmen. Aber nicht mehr wie ein Sklaven, sondern als sein Bruder. Und er sagt ihm, vielleicht war das gut so. Vielleicht war das gut so, dass er weggelaufen ist. Weil jetzt kannst du ihn für immer haben. Jetzt hast du ihn. Vielleicht musste er vor dir weglaufen, damit du ihn für immer haben kannst. Aber nicht mehr als ein Sklaven, nicht mehr als jemand, der für dich arbeitet, sondern als seinen geliebten Bruder, der dir hilft. Der dir eine geistliche Stütze ist. Der mit dir Hand in Hand dient, neben dir steht. Und auf der einen Seite muss das für Philemon schwer gewesen sein, denn Onesimus hat ihm Schaden zugefügt und jetzt sollte er ihm einfach vergeben, die Schuld streichen, ihn als Bruder annehmen. Das war keine leichte Sache für Philemon, aber Paulus wusste, dass er ihm vergeben würde und dass er auch im geistlichen Sinn bei Paulus selber in der Schuld stand. Das sagt die Schrift an mehreren Stellen. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu vergeben. Da wird diese Gnade so sichtbar, wenn Paulus erkannt hatte, dass Onesimus wirklich Veränderung erlebt hat. Dass er ein neuer Mensch geworden ist, dann würde Philemon das auch in ihm sehen. Und einen großen Nutzen an Onesimus haben. Und natürlich auch für alle anderen. Onesimus ist auch für all die anderen Menschen zum Nutzen geworden. Er reiste mit Tychikus zu Philemon und zur Gemeinde der Kolosser. Und an diese ganze Gemeinde der Kolosser sagt Paulus über diesen Onesimus, er ist einer von euch. Er ist ein treuer, geliebter Bruder. Er wird euch alles sagen, was ihr wissen müsst. Er wird euch in alle Dinge mit hineinnehmen, was auch hier in Rom passiert. Das ist ein ganz anderer Onesimus als der, der abgehauen ist, der geflohen ist. Paulus vertraute ihm sich an, dass er ein Botschafter für ihn sein kann. Er vertraute darauf, dass all die anderen ihm vertrauen würden und dass er letztendlich eine Bereicherung für sie wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Paulus sich vielleicht selbst sogar ein Stück weit in Onesimus wiedergesehen hat. Denn als Jesus sich ihm in den Weg gestellt hat, da sah es nicht gut aus um Paulus. Er hatte sich vorgenommen, die Christen zu verfolgen, zu morden, sie einzusperren und nicht zu ruhen, bis er sein Ziel erreicht hat. Aber als Jesus ihm begegnet ist und Paulus von seinem Weg umkehrt, sich vor Gott bekehrt und Jesus nachfolgen will, steht er eigentlich vor ernsthaften Problemen. Denn die Menschen, die vertrauen ihm nicht. Und die sagen, wir kennen diesen Mann. Der wollte uns Schaden zufügen. Der ändert sich nicht. Unmöglich hat er sich bekehrt. Der tut nur so, ich vertraue dem nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus sich jetzt ein Stück weit selbst in Onesimus wiederentdeckt und sich Sorgen macht. Sich Sorgen macht, ob er dort angenommen wird, ob es ihm dort gut geht. Denn Paulus hat das selbst erlebt. Er hat aber auch erlebt, dass andere in ihm das Werk Gottes gesehen haben. Dass sie ihn aufgenommen haben, obwohl er zuerst zögerte, kam Ananias als erster zu ihm, um ihn aufzunehmen. Und obwohl er noch nichts wusste, geht er zu ihm hinein durch die Tür und sagt, Bruder Saul, du bist mein Bruder. Ich helfe dir, ich habe einen Auftrag für dich. Später dann, als Paulus nach Jerusalem kam, da fürchteten sich viele vor ihm und sie glaubten ihm nicht. Hat er sich wirklich verändert? Ist das echt, in echt so? Hat er sich wirklich bekehrt? Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben, obwohl sie Christen waren. Und dann kam Barnabas und er nahm ihn auf und er nahm ihn zu sich und er sah, was Gott in ihm getan hatte. Paulus, er wusste, was es bedeutet, aus einer belastenden Vergangenheit zu kommen, anderen Menschen Schaden zugefügt zu haben. Und er wusste, dass Onesimus vielleicht auch mit dieser Frage ringen könnte, wird Philemon mir vergeben? Werden die Menschen mich dort aufnehmen als sein Bruder? Paulus stand in seinem Leben auch irgendwann vor dieser Frage und wusste, dass er diesen einen Fürsprecher, diesen Freund brauchte, Barnabas, der ihm half, vor den anderen angenommen zu werden. Und jetzt setzt sich Paulus auch so sehr für ihn ein. Jetzt muss Paulus selbst für Onesimus zu Barnabas werden und sich für ihn einsetzen. Und er schickt ihn zurück in seine alte Heimat, damit er dort nützlich für andere wird. Und er kommt eigentlich zurück in seinen alten Scherbenhaufen, den er dort hinter sich gelassen hat, um aufzuräumen. Aber Onesimus kommt zurück als neuer Mensch und steht dafür gerade, was er getan hat. Er aber ist verändert. Früher hat er sich für sich selbst interessiert, hat sein eigenes Glück gesucht, aber jetzt interessiert er sich für Jesus und für die Menschen, die zu ihm gehören. Das ist die verändernde Gnade, die in ihm gewirkt hat. Und so wurde er nützlich, nicht nur für Christus, sondern auch für andere Menschen. Denn die Gnade Gottes, sie ist nicht nur dazu da, dass wir gerettet werden können, sondern auch dazu da, uns zu verändern, damit wir immer mehr in nützliche Menschen verwandelt werden, die zur Ehre Gottes leben, die für ihn leben. Wir können uns vielleicht so vorstellen, stell dir vor, du bist ein Handschuh. Das ist jetzt vielleicht nicht der kreativste Vergleich, aber stell dir vor, du bist ein Handschuh, der nicht benutzt wird, der irgendwo herumliegt. Der ist nutzlos. Er ist leer. Er liegt nur so herum. Er kann nichts tun. Dieser Handschuh kann nicht greifen, kann nichts bewegen, kann nichts halten. Eigentlich ist er tot. Aber wenn die Hand den Handschuh ausfüllt, ändert das alles. Dann kann dieser Handschuh Dinge bewegen. Sie greifen, sie tragen, Gutes damit bewirken. Du bist der Handschuh, nicht die Hand. Aber du brauchst Jesus, der dich voll und ganz ausfüllt. Je mehr er dich ausfüllt und dein Leben in Bewegung bringt, kannst du für gute Dinge gebraucht werden in seinem Reich. Und Onesimus ist ein gutes Beispiel dafür, was Jesus tut. Er war tot und unnütz. Aber Jesus zog ihn zu sich, zog ihn an, füllte ihn aus, sodass er nützlich wurde für Gott und dann für Menschen. Onesimus hat sich nicht weiterentwickelt. Er hat nicht die Antwort für das Gute in sich selbst gefunden, sondern Jesus hat ihn zum Leben auferweckt, hat ihn verändert, hat ihn zu sich gezogen. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann müssen wir sagen, wir müssen ausgefüllt sein von Jesus selbst, damit wir nützlich sind. Für Gott und für andere Menschen. Und nur wenn Jesus uns ganz ausfüllt und wir erfüllt sind von ihm und aus seiner Beziehung heraus leben, werden wir immer nutzbarer für die Gemeinde und für das Reich Gottes. Nicht, dass wir immer mehr machen müssen. Müssen wir gar nicht. Es ist gut zu dienen. Es ist gut, in der Gemeinde treu zu dienen und all das zu tun. Aber der sichtbare Dienst ist kein Maßstab. Gott sucht nicht beschäftigte Gläubige, nein, er sucht Gläubige, die erfüllt sind mit Jesus. Darum geht es, erfüllt zu sein mit ihm, damit wir fortwährend von der Gnade selbst verändert werden. Während wir also über Onesimus nachdenken, dürfen wir uns diese zwei Fragen stellen. Erstens, in welchen Bereichen will Jesus dich noch verändern, damit du für andere zum Segen wirst? Was sind die Bereiche deines Lebens, in denen du vielleicht noch fliehst? In denen du dich weigerst, in denen du an deinen eigenen Dingen festhältst, ohne Gott. Wo brauchst du diese Veränderung, damit du zum Segen werden kannst? Und natürlich aus Paulus seiner Perspektive, welche Menschen hat Gott dir in dein Leben hineingestellt, in dein Umfeld hineingestellt, damit du diesen Menschen von seiner Gnade erzählst und ihnen helfen kannst, diese Gnade Gottes zu erleben? Nimm diese zwei Fragen mit, während du auch weiterhin über Onesimus nachdenkst. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Ich möchte gerne beten, bevor wir gleich zur Gebetsstunde übergehen. Gott, wir danken dir für deine unfassbare Gnade, die wir nicht verdient haben. Und auch für das Zeugnis von Onesimus, das wir durch den Philemonbrief studieren dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns immer wieder neu zeigst, dass deine Gnade keine Grenzen kennt. Dass du uns dort ergreifst in deiner Gnade, wo wir keine Lösung für unsere Probleme haben. Wo wir verzweifeln, wo es uns nicht gut geht. Wo wir vor dem Problem unseres eigenen Lebens stehen. Aber du wartest dort in deiner Gnade und veränderst uns und machst uns dadurch nützlich, indem du uns ausfüllst, Herr. Und darum möchten wir beten, fülle du uns aus und führe uns immer wieder neu in deine Gegenwart, damit wir dort durch deine Gnade verändert werden. Amen.